Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Aktuell geht es bei uns ja um die Harry Potter Welt und wir wollen hier die Geschichten und Charaktere der Harry Potter Welt aus psychologischer Sicht analysieren und uns darüber austauschen. Mein Name ist Bea.
Und mein Name ist Tine.
Ja, heute geht es ja um Luna Lovegood und die Folge hast du, Tine, ja vorbereitet oder dich schon mal ein bisschen damit befasst. Und da bin ich sehr gespannt, was du mir heute erzählen möchtest.
Ja, ich habe mich ein bisschen mit Lunas Biografie auseinandergesetzt und wollte dir da nochmal ein bisschen was von erzählen oder natürlich auch euch da draußen nochmal ein bisschen was erzählen von ihrer Lebensgeschichte und so ein paar, naja, Charakteristika und Erlebnisse, die sie so mitbringt, einfach um dann auch besser zu verstehen, auf welche Aspekte wir dann danach noch ein bisschen genauer eingehen wollen und welche psychologischen Facetten uns da besonders interessieren oder wo man da vielleicht auch noch ein bisschen genauer drauf schauen könnte. Und deswegen würde ich einfach mal damit starten.
Sehr gerne.
Und ein bisschen was von Luna erzählen. Ist das so eine Figur, wo du dich noch an vieles erinnern kannst? Oder es gibt bei mir so super unterschiedliche Ausprägungen von Erinnerungen, was verschiedene Charaktere angeht.
Also ich habe auf dem Weg hierher darüber nachgedacht, dass ich zum Beispiel nicht weiß, was mit der Mutter ist und mich deswegen, also oder so nicht so gut weiß, was mit der Mutter ist zumindest und mich deswegen freue, ein bisschen mehr zu erfahren, weil eigentlich weiß ich nur was über den Vater und wie die halt da in ihrem Chaoshaushalt mit dem Klitterer zusammen gewohnt haben.
Zusammen im Klitterer im Haushalt?
Schon ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall im siebten Teil wirkt es so, ne, wenn da die Presse zu Hause ist, also diese Buchpresse oder Zeitungspresse ja dann eher die magische, wenn die bei denen zu Hause steht, dann wird der Klitterer wahrscheinlich auch recht präsent sein in deren Leben.
Das,
also kurzer Einschub vielleicht, der Klitterer ist ja die Zeitung oder vielleicht auch eher eine Zeitschrift.
Ein Magazin,
ja, so irgendwas dazwischen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe.
Dass der Klitterer ist eine Zeitschrift, die?
Genau, deren Chefredakteur der Vater von Luna ist und das ist ein recht ungewöhnliches Blatt, selbst für, was ich dann auch dachte, selbst für Zaubererverhältnisse ist das seltsam. Das ist ja auch schon irgendwie bisschen amüsant, wenn man drüber nachdenkt, dass diese ganze Welt ja auch ein bisschen seltsam, also im guten Sinne seltsam, also in vielen Dingen im guten seltsam ist. Aber selbst für Menschen, die mit sehr viel Ungewöhnlichem immer wieder konfrontiert werden, das und auch, naja, zauberhaften und auch fast undenkbaren Sachen konfrontiert werden, die Sachen, die dort drin stehen, sehr, sehr seltsam wirken.
Sehr.
Ja, das ist ja so ein bisschen was so als ein bisschen esoterisch und abstrus auch dargestellt wird im Laufe der Bücher.
Das sagst du sehr harmlos. Ich würde sagen schon eher Verschwörungsmythos.
Naja, esoterisch ist ja auch schon etwas, was sehr häufig auch ein bisschen, auf jeden Fall viele Überlappungsbereiche mit Verschwörungserzählungen besitzt.
Ja, okay. Ja,
und auch mit fragwürdigen Techniken, Menschen von Dingen zu überzeugen, häufig ja auch im Sinne von kauf das und dein Leben ändert sich.
Yeah.
Ich rede ja nicht von Spiritualität, sondern von Esoterik.
Ja. Yeah. Ja, okay. Kenne ich mich, glaube ich, nicht genug damit aus, um das jetzt anders beschreiben zu können, ja.
Also, Luna wurde geboren am 13. Februar 81 und zwar als Tochter von Pandora und Xenophilius Lovegood.
Das auch geile Namen.
Ja, habe ich auch gedacht. Auch nicht wirklich, geht nicht wirklich leicht von der Zunge, sagen wir es mal so. Pandora schon, aber Xenophilius Lovegood.
Ja.
Da muss man sich konzentrieren, wenn man das sagt.
Ob die sich wohl auch ein bisschen gefunden haben, weil sie endlich jemanden gefunden haben, der auch so einen bescheuerten Namen hat?
Aber das gibt es ja in der Welt relativ viel. Das ist ja jetzt gar nicht so ungewöhnlich.
Das stimmt.
Ein bisschen wie in Amerika.
Ja,
genau. Das ist auch nicht so ungewöhnlich, etwas fragwürdige Namen zu haben. Aber ich meine, das ist ja, also hässlich finde ich sie jetzt nicht, die Namen. Also Xenophilius, ich könnte mal bestimmt ganz coole
Xani?
Kurznamen draus machen.
Philly? Egal.
Ja.
Also geboren wurde Luna.
Genau. Wir wissen leider nicht, was die Mutter beruflich gemacht hat. Die war offensichtlich aber mindestens hobbymäßig sehr experimentell unterwegs und hat viel mit so experimenteller Magie experimentiert. Und ist auch aufgrund eines ganz schiefgegangenen Experiments verstorben. Es wurde, soweit ich das finden konnte, nicht so richtig erklärt, wie. Es klang so ein bisschen, wie als hätte sie sich vielleicht in die Luft gesprengt oder so. Und die Mutter ist gestorben, da war Luna 9 Jahre alt. Und das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist sie alleine mit ihrem Vater aufgewachsen.
Mit ihrem wahnsinnigen Vater, wohlgemerkt. Liebevoll, aber ein bisschen wahnsinnig.
Ist das jetzt deine professionelle Meinung zu ihm?
Ja.
Wahnsinnig.
Ja.
Ja, der ist schon, ich sag einfach mal speziell. Also dann aufgewachsen, alleine mit ihrem Vater, der währenddessen ja auch berufstätig gewesen ist und den Klitterer, das weiß man jetzt nicht genau, ob der den vielleicht sogar auch gegründet hat oder ob er dann irgendwann aufgestiegen ist zum Chefredakteur. Auf jeden Fall irgendwann war er dann Chefredakteur.
Gibt es da andere Angestellte?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin einfach mal davon ausgegangen. Aber stimmt, es könnte auch sein, dass er einfach der einzige Angestellte ist.
Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass das so ist, weil die das ja zu Hause auch drucken.
Naja, aber hätte ja sein können, dass da von den anderen Mitarbeitenden dann das dann eingeschickt wird.
Ah ja,
da
so freie Journalistinnen oder
so. Ja, so per Eule kommen dann die Artikel rein.
Also in meinem Kopf ist es nicht so, aber das kann.
Aber es wäre verdammt viel sein. Arbeit, oder? Also irgendwie.
Vielleicht kommt ja auch einmal im Monat raus,
oder? Einmal im Monat.
Dachte ich.
Stimmt, der war nicht so häufig, das war nicht wöchentlich oder so. Ja, vielleicht ist es auch eine Ein-Mensch-Maschine, das kann durchaus sein.
Also in meinem Kopf macht das voll Sinn, dass das so ist.
Ja, aber dann hätte er wirklich. Obwohl,
viel gut, Arbeit.
Das ist schon viel
Arbeit. Aber er denkt sich auch viel Scheiße aus, ne? Das ist ja auch nicht so wissenschaftlich fundiert. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit es ist, das zu recherchieren.
Sie machen ja auch immer mal irgendwelche Reisen, die sie dann in Form von Reiseberichten dann dort verarbeiten oder irgendwelche Sachen, die Luna und ihr Vater dann gemeinsam explorieren, kommen dann in das Magazin mit rein. Irgendwelche, da waren doch, ich habe die, war das nicht eine Wurzel oder eine, was ist immer dieses, dieses Tier, von dem sie ständig redet,
Der Schnarchkackler. Der schwungförmige Schnarchkackler.
Das war deutlich länger als er. Ja, genau. Also auch sehr griffiges Wort. Und sie ist von 1992 bis 1999 nach Hogwarts gegangen und war im Haus Ravenclaw. Ist aber auch dort, wie unter allen anderen Schülerinnen und Schülern auch, eher eine Außenseiterin gewesen. Auf jeden Fall bis zum 4. Schuljahr. Da gab es ja auch ein paar, also sie wurde offensichtlich nicht irgendwie ganz offen oder massivst gemobbt, aber es gab wohl immer wieder auch, Hänseleien. Und sie hatte ja auch dann diesen Spitznamen, den ja auch Ron mal benutzt hat, Looney, was so ein bisschen dafür steht, dass sie so ein bisschen, ein bisschen seltsam, ein bisschen in Anführungsstrichen verrückt sein soll. Und das war schon durchaus auch eher abwertend gemeint. Aber wie man sie so in Hogwarts erlebt hat, war dennoch eher so als, also wenn sie dann auftritt, das war ja dann erst im 3. Teil, ist sie aufgetreten, glaube ich.
Ich hätte gedacht, nee, erst im 5. Teil.
Nee, im 3. Teil ist sie doch, du hast recht, 5. Teil. Ich habe gerade an die Ministeriumsabteilung gedacht. Aber das war ja die Ministeriumsabteilung, aber im 5. Teil.
Mhm.
Genau. Sie wirkt insgesamt in den Auftritten, die sie da so hat, durchaus auch schlau. Und sie weiß auch viel. Da gibt es ja auch mal eins, wo sie relativ schnell auch ein Rätsel löst. Wenn man bei Ravenclaw ist, dann muss man ja auch jedes Mal, wenn man in den Turm möchte, auch ein Rätsel lösen, um überhaupt Eintritt zu erhalten.
Schrecklich übrigens, aber das nur als Side Note.
Ja, eine sehr stressige Vorstellung.
Richtig stressig. Was ist denn, wenn du da nicht rein, also das Rätsel nicht weißt des Tages?
Also die haben auf jeden Fall irgendwie ein hohes Leistungsmotiv da. Also wenn man sich sowas Elementares und doch eigentlich etwas Selbstverständliches wie Einlass in den Raum, der für ein Zuhause ist, mit Leistung erstmal erarbeiten muss, ist das schon ein bisschen fragwürdiges Konzept, vor allen Dingen für Kinder. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Aber insgesamt ist sie auch sehr verträumt und wirkt sehr häufig sehr abwesend und hat auch so wenig Gefühl für so soziale Interaktionen und wie man gut oder auf jeden Fall unauffällig mit anderen Menschen im Sozialen so umgehen kann, das ist jetzt nicht so ihrs. Oder sie kann es nicht, entweder ist es vielleicht ein Kompetenzproblem oder es ist ein Motivationsproblem und das heißt einfach, ihr ist es nicht so wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, gut dazu zu gehören, nicht aufzufallen. Es wirkt auch manchmal so, als wäre ihr das einfach nicht so wichtig, reinzupassen.
Ja, hätte ich auch eher gedacht, dass es Zweiteres ist. Das ist
ja,
also ich denke, sie hat auch ein Kompetenzdefizit, aber es kommt wahrscheinlich eher von einem von einem Motivationsdefizit ursächlich.
Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Also, dass da schon eine gewisse Kompetenzthematik ist, aber es vor allen Dingen eher was ist, dass sie sagt, irgendwie, das ist mir jetzt nicht so einer meiner Werte, ich muss da nicht dazugehören, ich muss nicht jedem gefallen. Und selbst wenn das dann heißt, ich gefalle fast niemandem, ist das eben, bin ich eben so. Also ich finde, sie ist da auch ein ganz gutes Beispiel für, naja, recht authentisch sein und dafür eben auch hohe Kosten eingehen, weil das ist ja auch gerade in dem Alter nicht was Schönes. Also so deutlich außerhalb zu stehen in sozialen Gruppen, das ist ja in dem Alter, wo sie da so ist, mit also vor Pubertär bis Pubertär, da ist es ja eigentlich so, was die Entwicklungsaufgabe angeht, eins der zentralen Punkte bei den Peers, bei den Gleichaltrigen möglichst gut dazustehen. Und das hat ja auch ganz viel eigentlich damit zu tun, wie man dann auch so sich selbstwertmäßig so wahrnimmt.
Ja, und ich habe auch gerade noch mal gedacht, sie ist ja dann schon auch im fünften Teil, sagt sie auch oft so Dinge wie, keiner, du bist mein erster Freund oder sowas, keiner sonst ist mit mir befreundet. Das spricht ja schon auch ein bisschen dafür, dass es nicht so ganz spurlos an ihr vorbeigeht, ne?
Ja, also ich finde, man merkt ja auch immer mal, dass das sowas melancholisch Trauriges auch hat. Aber es offensichtlich, also der Leidensdruck nicht so hoch ist, dass sie dann sagt, okay, jetzt irgendwie stelle ich mich und meinen Charakter ganz in Frage und verändere mich und passe mich an, damit das irgendwie nicht mehr ist. Aber es tut ihr offensichtlich schon ein bisschen weh.
Ja, genau. Es ist eher vielleicht eine Traurigkeit als eine soziale Ängstlichkeit, die daraus entsteht, ne?
Ja.
Weil sie ist ja trotzdem genauso wie sonst auch und anscheinend ja auch nicht sozial ängstlich. Macht auch kein...
Wirkt nicht so,
nee. Macht auch kein Sicherheitsverhalten.
Nee. Möchtest du kurz erklären, was Sicherheitsverhalten ist?
Ein Sicherheitsverhalten ist das, was Menschen mit sozialer Phobie oft haben, nämlich Verhalten, was sie an den Tag legen, um zu verhindern, dass ihre Befürchtungen in sozialen Situationen eintreten. Also zum Beispiel, wenn sie, jetzt mal ganz plakativ, wenn sie befürchten, andere Menschen könnten sehen, dass sie erröten, dass sie dann immer sich was vors Gesicht halten oder sowas. Das ist jetzt nicht so gewöhnlich, aber gewöhnlicher ist eher sowas, so klassisches Sicherheitsverhalten ist zum Beispiel, sich vorher genau zu überlegen, was man sagt, um die Befürchtung abzuwenden, dass Menschen denken, man sei zum Beispiel nicht intelligent oder nicht wortgewandt oder sowas. Und das Problem mit Sicherheitsverhalten ist aber, dass es dazu führt, dass die Selbstaufmerksamkeit einerseits steigt, dass Menschen also sich ihrer selbst sehr gewahr sind in sozialen Situationen und dadurch eben auch oft nochmal dieses negative Selbstbild, was sie dann haben, nochmal verstärkt wird, was wiederum dann zu mehr Sicherheitsverhalten führt etc. Und dass das so ein bisschen so ein Teufelskreis dann ergibt.
Genau, und das ist auch so verloren dabei geht, worum es eigentlich gehen sollte in so einer sozialen Situation. Nämlich, es kann ja ganz unterschiedliches sein. Irgendwie, ich will jetzt hier im Austausch mit jemandem sein. Ich möchte einfach irgendwie eine nette Zeit haben. Ich möchte einfach hier fröhlich mit jemandem lachen. Und das sind alles Dinge, die dann verloren gehen, weil man nur noch darauf achtet, okay, wie wirke ich denn jetzt auf den anderen? Bin ich, jetzt wirke ich bestimmt irgendwie komisch. Jetzt habe ich das Wort so komisch ausgesprochen. Was denkt er jetzt? Oh, der guckt dieser Mensch jetzt aber, der hat gerade so die Augenbrause hochgezogen. Oh je, der denkt bestimmt, was bin ich denn für ein komischer Mensch? Und das geht dann total verloren, was ich eigentlich wollte in der Interaktion mit diesem anderen Menschen. Sondern es geht nur noch darum, diese Angst irgendwie in den Griff zu kriegen und bloß nicht negativ aufzufallen.
Und wenn du das so sagst, denke ich, das hat Luna wirklich gar nicht.
Nee, hat sie nicht.
Nee, aber gut, dass wir einen Schwenk gemacht haben, aber ja, das betrifft unseren Charakter heute auf jeden Fall schon mal nicht.
Nee.
Sehr gut für Luna.
Ja.
You go, girl.
Vor allen Dingen, weil soziale Ängste sind sehr, sehr weit verbreitet. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das ja die häufigsten Ängste, die es so gibt, soziale Ängste.
Das kannst du, das kann sehr gut sein, dass du das richtig einhast. Ich weiß, ist aber auf jeden Fall auch nicht besser.
Irgendwann im Studium wurde das mal gesagt, ja. Genau, sie wirkt insgesamt ja auch manchmal so ein bisschen entrückt, also innerlich und auch äußerlich. Also so entrückt in dem Sinne, du, ihr könnt Beas Gesicht jetzt nicht sehen, sie guckt mich etwas irritiert lachend an. Naja, sie wirkt ja nicht so richtig da, nicht so richtig im Moment. Sie wirkt irgendwie, als sei sie so halb mit dem Gehirn woanders, so ein bisschen verträumt und nicht wirklich so verhaftet im Hier und Jetzt, nicht wirklich verhaftet in der Realität auch teilweise. Und das eben auch so ein bisschen ausgedrückt in ihrer optischen Erscheinung, aber eben auch in dem, wie sie auch in Kontakt tritt mit einer Situation und mit anderen Menschen. Ja, und das eben nochmal so der Bezug auch zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass das selbst in einem magischen Kontext, wo ja sowieso viel Entrückung vielleicht auch in manchen Aspekten vorhanden ist, ist das hier nochmal besonders auffällig, dass sie nochmal da vielleicht auf der Skala deutlich höher scoren würde, was so, naja, verträumt sein, abwesend sein, ungewöhnlich sein angeht. Und sie denkt ja, also sie glaubt ja auch an vieles, was auch in dieser Welt nicht anerkannt ist. Und auch teilweise so ein bisschen in so in Richtung, wie wir das auch schon gesagt haben, Verschwörungserzählungen geht. Also das, was in dieser magischen Welt auch eher so als Mythe oder Erzählung gilt und als eher etwas, was andere Leute belächeln, das an vieles dieser Dinge glaubt sie und sagt, das ist Fakt, das ist Realität. Und das kommt ja auch sehr häufig von ihrem Vater. Das ist ja etwas, also ein Mensch, der für sie sehr, sehr viel Einfluss auch dargestellt hat, so wie das wirkt, und auch sie sehr in diesem, naja, Glauben an Nicht-Anerkanntes geprägt hat. Das ist ein bisschen die Frage, wie sie dann wäre, wenn sie jetzt in einem anderen Kontext groß geworden wäre, ob da vielleicht auch so ein bisschen was vorhanden wäre in die Richtung, und wie weit das jetzt von dem Vater auch geprägt wurde, ist natürlich schwer zu differenzieren. Kann sie schließlich schlecht irgendwie nochmal in ihre Kindheit beamen und sie mal woanders in eine andere Familie setzen. Genau, aber was ich auch noch irgendwie einen ganz spannenden Aspekt ihrer Verhaltensweisen fand, neben diesem naja, Konstrukt, was ich jetzt eben berichtet habe, so dieses eher so ein bisschen ungewöhnlich wirken, ist auch so ein Muster, was immer wieder auftritt, so dieses Ansprechen von unangenehmen Wahrheiten. Das ist ja auch teilweise etwas, wo man dann überlegen kann, hat das was damit zu tun, dass sie so soziale Hinweise nicht wirklich gut deuten kann, so nach dem Motto, das ist hier eher kontrovers, so direkt und so ehrlich zu sein, obwohl sie, also es gibt ja viele Menschen, die meinen, direkt sein und ehrlich sein heißt unhöflich sein. Da würde ich sie jetzt nicht drunter sehen. Sie spricht einfach Sachen, die im Raum stehen, die irgendwie unangenehm sind, aber Menschen sehr schwer fallen anzusprechen, weil sie eben vielleicht auch mit Konflikten einhergehen könnten, weil sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlen könnte, die sie dann trotzdem anspricht, weil sie eben für sie sichtbar sind und sie offensichtlich motiviert genug ist, das auch sichtbar dann zu machen.
Wobei ich habe das Gefühl, sie spricht schon eher auch Sachen an, die für andere Menschen peinlich sind. Also zum Beispiel dieses, ach, endlich ist mal jemand mit mir befreundet. Das finden ja Harry und Ron so hochnotpeinlich, weil sie sowas ausspricht, was so bei denen Gefühle auslöst irgendwie, ne? Und das ist ja gar kein Konflikt oder sowas. Das ist eine Offenbarung von Vulnerabilität, Verletzlichkeit, die vielleicht einfach nicht so üblich ist unter Jugendlichen.
Ja, also ganz viele Themen, die bei anderen ganz schambehaftet sind. Das zum einen auf jeden Fall. Aber sie spricht ja auch sowas aus wie, Ron ist schon auch ganz schön grob, ne? So etwas, was so auch immer wieder im Raum steht. Und der ist schon auch manchmal ganz schön gemein. Und das ist ja nichts, was jetzt für sie beschämend wäre oder sein könnte, sondern sie spricht dann einfach aus, was viele denken und was, wo man aber vielleicht denkt, oh, das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil dann fühlt er sich vielleicht angegriffen oder. Und solche Situationen gab es ja auch immer mal, dass sie angesprochen hat, dass jemand einfach etwas macht, was nicht nett ist. Und sie es dann trotzdem gesagt hat. Aber da geht es halt vielleicht dann. Ist ja trotzdem auch ein bisschen mit dem Thema Scham, weil dann eben der Mensch, den sie dann damit auch. Naja, was ist dann eine gute Beschreibung? Sie stellt das ja dann nochmal deutlich klar, da, was da gerade die Problematik ist, und das kann natürlich als sehr beschämend von der anderen Person wahrgenommen werden.
Genau, aber es ist kein aggressiver Akt.
Nee, sie sagt das ja meistens auch, also im Schutz, also als, naja, Akt der Empathie dem Opfer gegenüber oder der betroffenen Person gegenüber. Also so, um zu sagen, jetzt, das ist aber nicht in Ordnung, das tut einer anderen Person weh.
Findest du? Ich finde, sie sagt das eher so aus einer Unbedarftheit dafür, was man sagt und was man nicht sagt, ohne da jetzt irgendein Ziel zu verfolgen mit.
Gut, vielleicht, das ist natürlich schwer zu sagen. Ja. Für mich wirkte es so ein bisschen wie eine Mischung aus beidem. Zum einen schon so ein Gefühl von, ich finde es irgendwie nicht in Ordnung, wie der sich verhält, und ich möchte das ansprechen. Aber vielleicht auch einfach, das sehe ich gerade und ich sage einfach ungefiltert, was ich sehe.
So nehme ich das immer wahr, dass es einfach wenig Filter gibt.
Aber ich finde, sonst könnte sie ja wahnsinnig viele Dinge sagen. Sie spricht ja schon vor allen Dingen so Ungerechtigkeiten und unfaires Verhalten an. Oder einfach so sehr emotionsbesetzte Dinge spricht sie an. So, ich bin meistens alleine oder ich habe keine Freunde oder er ist gemein. Also es sind ja schon Dinge, die sehr emotional besetzt sind.
Aber sie sagt ja auch so en passant sowas wie, du hast da übrigens Dreck auf der Nase, Ron.
Stimmt.
Wo andere Menschen das ja auch nicht aussprechen.
Kann wahrscheinlich beides sein. Vielleicht überinterpretiere ich das jetzt auch. Ich habe ihr da einen gewissen Gerechtigkeitswillen irgendwie zugesprochen.
Ja, weil du Luna magst.
Ja, ich finde die, sympathisch, ja. Aber es kann durchaus sein, dass es weniger dieser Wert, dass ich möchte das ansprechen, weil ich das blöd finde, sondern eher ein, ich spreche es halt einfach an, weil ich sehe und ich mich nicht filtern möchte und so bin ich nun mal und ja.
Nicht filtern möchten, würde ich gar nicht sagen. Ich denke wirklich, dass alles, bei allen Dingen, die du sagst, springt einen ja so richtig gehend die Neurodivergenz an. Das ist auch eher, auch da eher ein, dass es da vielleicht schon eher ein Kompetenzdefizit einfach auch gibt, oder?
Naja, vorhin waren wir eher beim Motivationalen.
Ja, aber in der Situation, genau, aber in der Situation geht es ja schon darum, dass Luna vielleicht nicht so richtig erkennt, was angemessen ist und was nicht angemessen ist.
Ja, okay, du meinst bei spezifisch diesem Aspekt. Ja.
Oder wie geht es einem Gegenüber damit, wenn ich das so ausspreche? Da hat sie anscheinend kein Gespür für, wenn sie sowas sagt wie, die meiste Zeit bin ich allein.
Aber
dass das den anderen peinlich ist, den Jungs? Also entweder das ist egal oder
es kann ja schon auch sein, dass sie sagt, na, dann müssen die das halt aushalten.
Habe ich nicht so das Gefühl gehabt bisher.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Ja.
Aber es ist natürlich auch gerade so Kompetenz und Motivation auseinanderzuhalten, wenn man jetzt nicht ganz genau mit dieser Person sprechen kann. Und das, selbst dann ist es manchmal ja noch schwierig, ja, das zu differenzieren.
Und ich denke auch, also es ist vielleicht aus, das Motivationsproblem verstärkt sich ja auch vielleicht, weil sie in einem Haushalt lebt, wo ihr Vater ja auch nicht sagt, jetzt pass dich endlich mal an und guck mal, wie verhältst du dich und was für Situationen bringst du die anderen. Also sie, ich glaube, sie hat, wahrscheinlich verstärken die sich ein bisschen gegenseitig einfach, ne?
Ja, bestimmt.
Also ganz, also mit wahnsinnig sozialen Kompetenzen ist sie definitiv nicht ausgestattet und es gab nie einen Anlass, das zu verändern, denke ich.
Ja, sie hat wahrscheinlich, sie ist ausreichend gut damit durchgekommen. Sie hat ja einfach eine sehr enge Bindung zu ihrem Vater, die vielleicht auch viel kompensiert, so was Einsamkeit an anderen Stellen angeht. Obwohl ja schon auch deutlich wurde dann im Verlauf, wo sie dann auch Freundschaften entwickelt hat, mit Ginny zum Beispiel oder dann auch mit Harry und Hermine, dass ihr das schon auch sehr, sehr wichtig ist. Und dass das offensichtlich was ganz Wertvolles für sie ist.
Und ihren Vater sieht sie auch nur zweimal im Jahr. Also die ist ja auch einfach ewig lange allein in dieser Schule. Auch ein bisschen deprimierend, ne?
Ja. Und gleichzeitig hat sie ja vielleicht auch einfach so eine Kompetenz, alleine sein ganz gut aushalten zu können. Das ist ja einfach bei Menschen unterschiedlich, was sie so mit alleine sein verbinden und ob das dann zu Einsamkeitgefühlen führt. Oder es ist ja ein großer Unterschied, ob man allein ist oder ob man einsam ist.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, wie sie auf andere Menschen wirkt, ist häufig zu gewissem Maße befremdlich. Also viele fühlen sich immer wieder auch irritiert oder, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen peinlich berührt. Und was ich noch ganz spannend fand in dieser Phase, das war dann, also innerhalb des Harry Potter Buchreihen-Zeitstrahls, also 95, wo Harry dann nach Wiederkehr von Voldemort sehr viel verleugnet wurde und Dumbledore ja auch, dass sie eine der wenigen war, gemeinsam auch mit ihrem Vater, die Harry und Dumbledore, also ohne irgendwelche Einschränkungen, ihre Unterstützung und ihr
Beistand?
Sagen wir mal, ihren Beistand ausgesprochen haben und sagen einfach, ich glaube den beiden. Die haben das wirklich so erlebt und das, was sie erzählen, ist wahr, wo ganz viele andere ja sich, also teilweise darüber lustig gemacht haben, da unterstellt haben, da geht es irgendwie um Wichtigtuerei oder eben auch im Bagatellisieren waren, im Rationalisieren, also ganz viel Abwehr diesbezüglich passiert ist. Und für Luna war das total klar, ich glaube ihm natürlich.
Ja, wobei ich mich gerade frage, also wenn ich in der Lage wäre von Harry, dann würde ich mir auch denken, wenn ihm jetzt die Person glaubt, die sonst an schnarchhörnige Schrumpfkackler andersrum, egal, dann weiß ich nicht, ob ich das, also was ich davon halten soll, dass die mir glaubt. Ist das dann aber wirklich ein Kompliment?
Ja, aber das, genauso war es ja auch im Buch, wo er gemeint hat, er war irgendwie total dankbar, dass sie das so, ich glaube, sie hat das ja auch sehr laut in der Öffentlichkeit dann auch gesagt, dass sie ihm glaubt und dass sie ihn und Dumbledore unterstützt. Aber dass er dann gleichzeitig auch gedacht hat, oh, es wäre irgendwie netter, wenn es jemand anderes wäre.
Und beim Klitterer ja genauso, ne? Dass der Klitterer das ihn jetzt unterstützt, die Sache, das ist auch so ein bisschen, oh, das Verschwörungsmagazin.
Ja.
Ob das nicht der Sache manchmal auch ein bisschen schadet, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, und gleichzeitig waren das eben die Menschen, die eben aufgrund ihrer bisherigen Herangehensweise an Erfahrungen und an Dinge eine gewisse Offenheit mit sich bringen.
Ja, stimmt.
Und gleichzeitig, also neben dieser Unterstützung und der Offenheit, hat ja Luna auch schon mehrfach dann wirklich auch essentielle Hilfe geleistet. Also sie hat ja zum Beispiel, das war ja dann, in welchem Teil war das mit den Testralen?
Im fünften.
Im fünften.
Na, nachdem Cedric gestorben ist.
Genau. Da hat sie das ja dann auch erklärt, dass das Testrale sind und konnte da helfen. Und sie hat ja auch ganz fleißig mitgeübt bei der DA, also bei Dumbledores Armee. Und neben Neville war ja sie so eine von denen, die da mit am begeistertsten auch war und die auch noch ganz lange danach auf diese Medaille, die als Signal auch genutzt werden konnte, dass ein Treffen stattfindet, immer wieder drauf geguckt hat und deswegen eben auch sofort da war, als es dann zu weiteren Kämpfen kam. Also zu dem Kampf auf dem Astronomieturm oder auch später bei der Schlacht um Hogwarts.
Ja, aber auch, ja, also das sagt sie auch sowas Trauriges wie, das war die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, ich habe Freunde oder irgendwie sowas in der Art, ja. Ne? Wo ich irgendwie in einer Gruppe war und so.
Genau.
Also jetzt nicht so aus den praktischen Gründen, sondern eher aus den sozialen Gründen.
Ja, also einfach die Suche nach Bindung, ne?
Mhm.
Ich glaube, das Bindungsbedürfnis bei ihr ist schon, also da besteht sicherlich über lange Zeit ein sehr großes Defizit. Und als sie dann gemerkt hat, dort findet sie Bindung, war das natürlich was sehr, sehr Wertvolles für sie.
Mhm.
Und sie zeigt ja auch trotzdem, auch wenn sie manchmal in sozialen Situationen so ein bisschen seltsam wirkt oder so ein bisschen befremdlich agiert, außerhalb mancher sozialer Norm, hat sie ja trotzdem, und das ist mir dann auch wieder aufgefallen, als ich mich so ein bisschen mehr mit ihr beschäftigt habe, so eine ganz schöne und liebevolle Empathie in vielen Situationen. Also sie hat ja dann auch ganz anteilnehmende Worte gefunden, zum Beispiel als Dobby gestorben ist.
Ja.
Oder sie war ja auch ganz liebevoll zu Hermine, als die sich so, naja, ganz belastet gefühlt hat dadurch, dass Ron und, wie hieß sie? Als die beiden zusammengekommen sind, Ron und seine erste Freundin. Lavender.
Ja, Lavender Brown.
Genau, da war das, glaube ich, auch. Also in irgendeinem anderen Kontext, wo sie auch ganz, naja, also so ganz feinfühlig einfach war. Für die Not von Menschen.
Das stimmt, ja.
Und dann ganz unaufgeregt, aber ganz empathisch, wie es mir schien, darauf reagiert hat und auch sehr schöne Worte gefunden hat dafür.
Ja, aber vielleicht auch gelang es jetzt zum Beispiel bei Dobbys Beerdigung so schöne Worte zu finden, weil sie nicht dachte, oh, was denken die anderen über diese Worte? Ne? Das ist ja dann das, was sonst eher ein Kompetenzdefizit ist in der Situation ja dann Mehrwert, weil sie dann nur bei sich und ihren Gefühlen war. Und sie hat ja anscheinend einen sehr guten Zugang zu ihren Gefühlen. Und während andere in der Altersklasse ja dann immer denken, okay, wie drücke ich das jetzt so aus, dass die anderen das irgendwie cool finden oder wie auch immer.
Ja.
Dieses Bedürfnis hat sie halt nicht. Und das hilft wahrscheinlich auch manchmal, ne?
Und auch wieder dieses, boah, das ist aber jetzt schon noch ein bisschen peinlich, da jetzt einfach nach vorne zu gehen und ein paar Worte zu sagen. Und die gucken alle auf mich,
ja.
Oh, wie unangenehm.
Ja.
Und dass sie diese Aspekte entweder irgendwie gut im Griff hat und irgendwie weggepackt hat in sich oder ob das einfach nicht wahnsinnig ausgeprägt ist in ihr.
Ich denke, da ist weiteres, ja.
Ja. Und es gibt ja auch so ein paar, also Ähnlichkeiten oder Verbindungen zu Harry explizit auch. Also beide haben ihre Mutter verloren. Ich meine, Harry hat auch seinen Vater verloren. Aber so dieses Verlieren von einem Elternteil, auch dieses Ausgestoßenwerden. Und es gab sogar eine Situation, wo sie Harry erkennt, obwohl er gerade Vielsafttrank genommen hat und ganz anders aussieht. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Dass sie selbst da vielleicht so feinfühlig war, trotzdem zu merken, nee, das ist doch Harry, den erkenne ich doch auch. Wenn er aussieht wie eine andere Person.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Buch das war.
Ja, aber ja. Aber ich erinnere mich dran.
Genau. Und was die Optik angeht, kommt sie nicht so wahnsinnig gut weg. Das ist irgendwie nicht so wahnsinnig charmant, wie sie da beschrieben wird. Also da wurde sie beschrieben, dass sie zotteliges, schmutzig wirkendes, hüftlanges, blondes Haar hat. Ungewöhnlich helle Augenbrauen, blassgrau. Blaue Glubschaugen, sehr nett, immer leicht überraschter Gesichtsausdruck, wenig blinzeln, was ja auch sowas ist, was manche Menschen als befremdlich erleben und irgendwie sich so ein bisschen unwohl mitfühlen, wenn man das Gefühl hat, so, was ist denn hier los, warum werde ich denn hier angestarrt?
Das gibt mir auch so Autismus-Vibes.
Ja, ja. Und dass da eine Aura der Spleenigkeit um sie herum weht. Und sie ist ja insgesamt auch eher extravagant gekleidet, hat extravagante Accessoires, also extravagant in dem Sinne, dass es eher ungewöhnlich ist.
Ja, Radieschen zum Beispiel.
Radieschenohrringe zum Beispiel. Oder irgendwie, die hat doch dann auch mal dieses nachgemachte Diadem, hatte sie doch auch mal auf. Und dann der Löwenkopf.
Ja, genau, von Gryffindor.
Und da war ja auch so ein bisschen diese Spleenigkeit, als sie mal Stadionsprecherin war und sich um alle möglichen Dinge gekümmert hat, kommentatorisch, aber nicht wirklich ums Spiel.
Auf what the fuck? Also da sind so viele Schülerinnen und Schüler und die wählen Luna Lovegood als Stadionsprecherin. Haben die noch nie mit der gesprochen vorher?
Ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ich glaube auch, dass das jetzt nicht so in ihrem Kompetenzbereich war.
Nee, und ich meine, Lee Jordan war ja parteiisch, aber der war wenigstens ein guter Stadionsprecher, auf seine Art und Weise, sehr parteiisch eben. Aber ja, schlechte Wahl. Entspricht nicht ihrem Kompetenzbereich.
Ich denke auch, dass das eine fragwürdige Wahl war. Mhm. Genau, das mit der Feinfühligkeit und dem Trostspenden hatte ich schon angesprochen. Gerade so für Harry und Hermine ist das viel gewesen. Und auch, dass sie da eine sehr loyale Freundin auch ist. Auch sehr tapfer in vielen Situationen. Das war ja auch gerade in der Situation im siebten Buchband, wo Harry, Hermine und Ron gar nicht mehr in der Schule sind und vor allen Dingen Neville und Luna da ganz viel auch Widerstand anführen und da teilweise auch massivste Strafen in Kauf nehmen, aber trotzdem dann weiter dranbleiben und sich nicht anpassen oder unterordnen.
Wobei sie ja da ja auch immer so dieses, was ist das Motiv dahinter? Das Thema greift sie ja selber auch manchmal auf. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ja, sie ist sehr tapfer und loyal und so, aber vielleicht auch. Also es geht letzten Endes ja immer nur um Bindung sozusagen und nicht um die Tapferkeit um der Tapferkeit willen, sondern manchmal auch um die Tapferkeit, weil sie halt, sie wäre lieber tot, als keine Freundschaften mehr zu haben sozusagen, ne?
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein sehr zentrales Bedürfnis ist. Ich würde ihr trotzdem auch einen gewissen Wert der, na schon auch Gerechtigkeit zuschreiben.
Ja, ja.
Also nicht so sehr, wie bei Harry das zum Beispiel der Fall ist.
Ja, aber das ist auch wahnsinnig.
Ja, ja, bei dem ist das ja auch leicht übertrieben. Aber dass sie schon auch so aufgrund so ihrer Feinfühligkeit auch einfach nicht, es wirkt nicht so, als wolle sie, dass Menschen leiden. Und das ist ja ein System gewesen, wo ganz viele Kinder sehr stark gelitten haben.
Ja, das stimmt.
Und dass sie das einfach, dass sie das nicht okay findet. Und dann ist halt die logische Konsequenz, ganz pragmatisch gedacht, dann versuche ich halt was dagegen zu machen.
Hast recht, ja.
Okay, weißt du, was sie nach der Schule beruflich gemacht hat?
Nein.
Was denkst du?
Erhelle mich.
Was ist deine Vision? Was könnte Luna. Luna beruflich oder vielleicht auch beziehungstechnisch, wie siehst du sie?
Ach, das weiß ich, die ist mit Neville dann zusammen verheiratet.
Nein.
Nein?
Nein.
Oh, in meinem Kopf ist das...
Ja, für mich das würde mir das auch voll gut passen, aber also nicht laut meiner Quellen.
Ah, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass die ihre Nachfolge ihres Vaters beim Kletterer antritt, ehrlich gesagt.
Also du siehst sie als Journalistin?
Ja.
Okay. Ja, wäre eine Option. Sie ist Naturforscherin geworden. Und sie ist verheiratet oder war? Nee, sie müsste ja, theoretisch könnte sie noch leben. Sie ist verheiratet mit dem Nachkommen von Newt Scamander.
Ivo.
Von dem Autoren von...
Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
Genau.
Ah.
Rolf Scamander.
Ah ja, Rolf. Ein typisch englischer Name.
Also eine Magizoologin.
Okay. Hä, in meinem Kopf war ich mir sicher, dass die mit Neville zusammen ist.
Ja, es würde auch, also ich finde auch, das würde voll passen, aber laut Aussagen von anderen Quellen, nein.
Aber mit wem ist Neville dann zusammen?
Das weiß ich nicht, der ist doch Professor an Hogwarts, stimmt. Die sind doch immer Single und wie willst du denn bitte in Hogwarts als Professor oder Professorin irgendwie eine Beziehung haben? Die müssen ja dann irgendwie mit dir in Hogwarts leben, irk. Oder dich einfach... 4/5 des Jahres nicht sehen.
Ja, manchmal ist das die Garantie für eine funktionierende
Beziehung. Ja, wenn man sich vielleicht so okay findet, ist das wahrscheinlich ganz passend. Aber ansonsten, wahrscheinlich ist er einfach Single.
Ja, hast recht.
Verheiratet mit seinem Job.
Ja.
Genau, und sie bekamen zusammen Zwillinge, Lorcan und Lysander.
Aha, okay. Was war der erste Name?
Lorcan. Genau, und die haben dann magische Natur- und Tierwesen gemeinsam weiter erforscht. Sind ein bisschen zusammen rumgereist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Klang ganz cool.
Ja.
Also Magizoologin, finde ich einen ziemlich geilen Beruf.
Ja.
Wäre ich voll dabei.
Ich würde richtig gerne ein bisschen mehr über ihren Mann erfahren, so was für einen Mann sie sich dann am Ende geangelt hat.
Ich denke netten. Also ich stelle mir zwei sehr liebevolle, ein bisschen spleenige Menschen
ja,
vor.
Ja, ja.
Wo man sich, wenn man mit denen zusammen ist, manchmal so ein bisschen unwohl fühlt, weil man denkt, was geht hier ab? Aber die man irgendwie trotzdem liebenswert findet.
Die ja trotzdem charmant sind irgendwie.
Ja. Hm? Genau, das wäre es jetzt von biografischer Seite. Hat dir irgendwas gefehlt oder?
Gefehlt nicht. Beziehungsweise wie immer die Frage, die sich mir stellt, was machen die Kinder vor Hogwarts? Ja, nix anscheinend. Also schulisch, weil die ist ja eine weiterführende Schule eigentlich.
Ja.
Und die ist bestimmt gehomeschoolt worden, so wie deren Familie so drauf ist.
Ich denke. Ja. Familie ist gut, das ist ja einfach nur Vater. Der eine Typ.
Aber vielleicht reden wir da gleich sowieso nochmal drüber. Ihre Mutter verstirbt und wie ist das so? Wie war das vorher? Das finde ich schon noch viele offene Fragen oder auch was ihre Charakterentwicklung dann betrifft.
Jetzt haben wir uns ja über ihre Lebensgeschichte unterhalten und jetzt wird es so ein bisschen mehr um ein paar diagnostische Überlegungen gehen.
Yes.
Welche Aspekte, welche Charakteristika, Verhaltensweisen etc. hältst du denn für besonders relevant so bei ihr oder für besonders herausstechend?
Das ist schwierig, weil ich hatte erst so ein Bild im Kopf und jetzt hast du so viel erzählt und jetzt habe ich ein bisschen ein anderes Bild im Kopf, weil auf dem Weg hierher habe ich überlegt, dass ich die schon so sehr als so unaufmerksam, zerstreut und einfach ein bisschen wuselig wahrnehme. Und jetzt sticht mehr heraus eben dieses in sozialen Situationen, speziell zu sein. Genau, das passt, also für mich passt das schon zusammen, aber es ist jetzt finde ich das mehr im Fokus.
Also ein bisschen so, das habe ich jetzt zusammengefasst unter dem Schlagwort Exzentrik. Also so ihr träumerisches Wesen, teils so ein bisschen bizarre Überzeugungen auch, so auch fantastische, nicht anerkanntes zu akzeptieren, auch mal unkonventionell und ungewöhnlich zu denken und auch nicht so richtig, also ein gewisses Maß an Nonkonformität.
Das hast du sehr schön gesagt, ja. Ja. Mich springen ja so jetzt drei Diagnosen haben mich so angelacht im Verlauf der heutigen Folge.
Ja.
Was sind denn deine Verdachtsdiagnosen, die dich so, oder so, was heißt, wir stellen ja keine offiziellen Diagnosen, aber so Überlegungen, die man diagnostisch anstellen könnte vielleicht eher.
Ja, also ich habe zwei Sachen im Blick gehabt. Zum einen, eine davon hattest du auch schon angesprochen. Also ich hatte so ein bisschen überlegt, ob es vielleicht eine milde Form von einer Autismus-Spektrum-Störung sein könnte.
Mhm.
Und der andere Bereich, den ich mir angeschaut hatte, war die Schizotype Persönlichkeitsakzentuierung.
Ja, das, was du jetzt davor gesagt hast mit dem verträumt und exzentrisch, das passt ja total zum Schizotypen. Ja. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was da sonst noch Charakteristika zu sind. Aber eigentlich ist ja quasi das, was du gesagt hast vorhin.
Ja. Natürlich ist nicht so, diese Exzentrik ist ja nicht alles, was sie so ausmacht. Ich hatte mir vielleicht sage ich es noch mal ganz kurz, so ein paar noch mal andere Schlagwörter, die für mich so zentral waren, die auch dazu geführt haben, dass ich über verschiedene Diagnosen nachgedacht habe. Würde ich gerne mal durchgehen. Ganz kurz, so um zusammenzufassen, was wir jetzt da so zusammengetragen haben. Also wir hatten jetzt Exzentrik, dann aber auch durchaus auch ein hohes Maß an Intelligenz, Individualität, also so sich treu zu bleiben, obwohl das nicht immer so gemocht wird oder nicht auf so positive Resonanz stößt. Das, was du so ein bisschen beschrieben hast, auch mit dieser Wuseligkeit, also ich hatte es jetzt mal so in Richtung Introspektion, oft in Gedanken versunken, also so ein reiches inneres Leben, aber eben auch teilweise nicht so richtig dadurch im Außen verhaftet. Dann die Empathie, also sich trotz ihrer vielen Eigenheiten auch gut einfühlen zu können und Verständnis zu haben und eine gewisse Sensibilität auch gegenüber anderen zu haben, gerade in schwierigen Situationen, auch vielleicht auch ein gewisses, also sicherlich ein gewisses Maß an Resilienz, also im Angesicht von verschiedenen Tragödien, die sie so erlebt hat, auch offensichtlich einen gesunden Umgang mit Trauer geschafft hat und sich auch in so schwierigen sozialen Situationen, wie wenn man irgendwie in einem Rieseninternat mit lauter Kindern und Jugendlichen lebt, sich ein großes Maß an Individualität bewahren zu können. Und dann eben noch so diese soziale Isolation, das ist ja auch schon sehr präsent, sehr dominant, dass sie da auch aufgrund ihrer Ungewöhnlichkeit ziemlich isoliert ist und auch teilweise Einsamkeitsgefühle und fehlende Verbundenheit immer wieder thematisiert werden. Wenn wir jetzt erstmal, wollen wir erstmal zur Autismus-Spektrum-Störung schauen? Oder was wäre dir lieb? Oder du hattest ja vorhin nochmal nach den Merkmalen von einer Schizotypen-Persönlichkeitsstörung oder in dem Fall, also das, was ich mir angeschaut habe, ist ja eher eine Akzentuierung. Ja. Also hier geht es, wir hatten das ja auch schon bei Hermine, es geht hier nicht darum, dass hier, also es wirkt nicht so, als würde massivster Leidensdruck vorliegen, entweder auf ihrer Seite oder auf den Menschen, die sie so umgeben und die mit ihr zu tun haben. Deswegen Persönlichkeitsstörung ist es auf jeden Fall nicht. Aber die Frage wäre, ist da vielleicht ein also überrepräsentierter Stil vorhanden, der mit gewissen Einschränkungen einhergeht? Was meinst du? Autismus zuerst oder Schizotyp?
Also Autismus würde ich, glaube ich, ich sehe Autismus eher auch in Kombination mit sowas ADHSigem bei ihr, weil sie ja sehr, also wenn ich mir vorstelle, unsere ADHS-Diagnostik in der Praxis beginnt immer mit Zeugnissen aus der Kindheit und da könnte ich mir vorstellen, dass was bei ihr auf den Zeugnissen steht als Lehrerinnenbeurteilung, nämlich
träumt viel.
Ja, genau. Luna ist oft nicht ganz anwesend oder
sie könnte viel bessere Leistungen bringen, wenn sie konzentrierter wäre.
Lässt manchmal an Sorgfalt, manchmal
vergisst viel.
Vergisst viel, ist genau. Und das wäre ja schon, das wären schon die ersten Sachen, die man mit einem gelben Textmarker markieren könnte für eine eventuelle ADHS-Diagnose. Und das ist ja ganz oft einfach auch zusammen auftretend, ne, im Zuge von Neurodivergenz, ADHS und Autismus-Spektrum-Störung. Deswegen kann ich das, glaube ich, nicht so losgelöst betrachten. Also wenn, dann müssten wir uns den Komplex der Neurodivergenz anschauen und oder den von der Schizotypen-Persönlichkeitsstörung. Genau, wobei ich mich frage, ob du hast ja gefragt, was ich zuerst machen möchte. Ich sehe die als nicht so richtig Schizotyp. Vielleicht können wir das kurz abhandeln und dann können wir sagen, das hat's doch nicht und dann können wir zum Autismus verwechseln.
Ja, yeah. Das war tatsächlich auch, du hast es schon vorweggenommen, das Ergebnis meiner Überlegung, dass ich sie da auch nicht so richtig sehe. Das war tatsächlich das Erste, woran ich gedacht habe. Erst dachte ich so, ach, sie ist doch eigentlich so ein perfektes Beispiel für so eine Akzentuierung, was Schizotype, Persönlichkeitsanteile angeht. Aber dann, als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, naja, nee, so richtig passt es eigentlich nicht.
Dann erzähl vielleicht mal kurz die Kriterien.
Bei der Schizotypen Persönlichkeitsstörung oder auch Akzentuierung kommt es zu unpassendem, eingeengten, affektivem Erleben. Würde ich jetzt nicht bei ihr sehen. Also man könnte
sagen, das ist sehr psychosprech.
Ja,
sprech.
Naja, dass sie für Außenstehende
verflachten Affekt hat oder was?
Verflachten Affekt oder auch einfach inadäquaten Affekt. Also so, dass man, ich glaube, das ist immer noch nicht wirklich griffiger in der Umgangssprache jetzt mit verflachtem Affekt. Dass man auf einer emotionalen Ebene irgendwie unpassend wirkt. Dass man das Gefühl hat, irgendwie da ist zu wenig Gefühl oder da ist irgendwie das falsche Gefühl. Das passt doch gar nicht in die Situation. Und dass man das Gefühl hat, irgendwas ist hier komisch auf emotionaler Ebene.
Das ist ja nicht so, oder? Nee. Das ist alles auf der Verhaltensebene, eher auf der Affektebene ist die ja schon angemessen.
Genau, die ist zwar manchmal in manchen Situationen, weil sie so träumerisch ist, so ein bisschen weniger emotional zugänglich oder wirkt auch so, aber sie ist ja trotzdem empathisch und auch man in manchen Situationen wirkt sie, finde ich, schon so ein bisschen affektflach, weil sie eben dann von sehr, eigentlich sehr emotionalen Themen sehr pragmatisch und so nebenbei erzählt, wie zum Beispiel, das ist so das erste Mal, dass ich Freunde hatte. Mm. So ganz so, naja, als würde sie irgendwie erzählen, ich habe mir eine Blume gekauft.
Ja. Ja, aber das kommt ja nicht, ich finde, Affekt verflacht gibt mir nochmal andere Vibes. Es gibt mir eine andere Stimmung, so von, da fehlt was. Und das ist bei ihr ja nur in diesem, das ist eher so ein bisschen sonderbar anmutend bei ihr, aber nicht so, dass man so irritiert ist, finde ich, oder?
Ja, also ich würde es auch nicht sehen als gegeben, aber das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht nochmal irgendwie drüber reden. Aber dieses Kriterium würde ich auch nicht als erfüllt erachten. Dann das nächste ist seltsames, exzentrisches, eigentümliches Verhalten und Erscheinung.
Ja, das schon.
Das hab ich auch abgehakt. Ja. Dann soziale Rückzugstendenzen.
Hat sie eigentlich nicht, ne? Ist ja eher notgedrungen, weil Menschen nicht mit ihr abhängen wollen, weil sie halt sonderbar ist.
Genau, sie ist da eher so ein bisschen zurückhaltend, aber nicht verbunden ist sie ja eigentlich eher aus der Not heraus, weil es halt einfach ihr nicht angeboten wird.
Ja.
Aber als dann Freundschaften entstehen, ist sie ja ganz begeistert und
sehr verbunden.
Und sehr verbunden, ja. Dann Misstrauen oder paranoide Vorstellungen?
Naja, also Misstrauen ja nicht. Paranoide Vorstellungen, schwer zu sagen, wenn sie, also was sie so, bevor der Klitterer so Harry Potter affin wird, ist, hat der ja schon so, hat sie ja schon so ein paar, dass man so bestimmten Dingen nicht trauen kann, wo der Konsens ist, man kann denen schon trauen und so. Das ist ein bisschen paranoide Vorstellung hat sie
Zum
schon.
Beispiel mit dem Ministerium und so,
Ja,
ne?
genau.
Ja, aber
Ministerium macht Murks.
ja, genau. Ich würde es jetzt nicht paranoid sehen oder nennen, aber es hat Tendenzen dazu. Aber sie ist ja trotzdem eher offen und gutmütig und jetzt
Ja.
nicht irgendwie von so einer grundparanoiden Einstellung, wo man alles eher so wachsam betrachtet
Nee.
und so feindselig ist ja auch eher sowas, wenn man in so einem paranoiden Denkmuster gefangen ist.
Stimmt, das ist sie
Und
gar
das ist sie
nicht.
gar nicht.
Ja, stimmt. Also nein.
Nein, genau. Dann merkwürdige Überzeugungen oder magisches Denken. In der magischen Welt natürlich relativ schwer
Aber schon.
einzuschätzen, aber hätte ich jetzt auch, ich habe hier ein Häkchen und ein kleines Fragezeichen dahinter.
Nee, finde ich aber trotzdem. Auch in der magischen Welt hast du ja vorhin auch viel hervorgehoben, ist sie ja nochmal speziell merkwürdig in ihren Überzeugungen.
Ja. Dann zwanghaftes Grübeln ohne inneren Widerstand.
Nö.
Hätte ich
Nicht,
jetzt
dass
auch
wir
nicht.
wüssten.
Nee, es wirkt ja eher so, als fände sie es ganz schön, so einfach so vor sich hin zu träumen und vor sich hin zu denken. Und Grübeln ist ja schon ein sehr unangenehmes Unterfangen, ein anstrengendes Unterfangen. Und so wirkt es jetzt nicht. Ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse. Auch in der magischen Welt ein bisschen
Testrale,
schwierig.
ja. Keine Ahnung.
Hätte ich
Das würde
jetzt
ich
nie
eher
gesagt.
nein, ne? Nee,
Ja.
ja.
Vages, umständliches, gekünsteltes oder stereotypes Sprechen.
Na, eigentlich nicht so richtig.
Ich hätte das Einzige, wo ich so ein bisschen so vielleicht dieses Umständliche,
Ja, aber
aber auch
eigentlich ja
nur so,
nicht.
ja, eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe auch Nein gesagt. Dann Mangel an engen Freunden oder vertrauensvollen Beziehungen.
Das haben wir ja vorhin schon abgehakt, dass das nicht so ist. Sobald sie kann, macht sie das.
Genau, und ausgeprägte soziale Ängste ist der letzte
Nö.
Punkt. Nee,
Aber
trotzdem.
gut, dass du das sagst, weil das erleuchtet mich jetzt noch mal ein bisschen, weil ich habe das einfach auch falsch abgespeichert, offensichtlich, was eine schizotype Persönlichkeitsstörung ist.
Kommt ja auch super selten vor.
Ja.
Sie reagiert ja auch eher so mit Gelassenheit bei Ausgrenzung und bei Spott. Was irgendwie sehr, vielleicht für mich dann eher wieder so ein bisschen in Richtung, entweder hat sie erstaunliche Abwehrmechanismen oder sie ist einfach ein sehr resilientes Wesen, weil also sie kann das schon echt gut aushalten, wenn Menschen fies zu ihr sind. Und auch so, es wirkt ja so, als könnte sie es auch recht gut von ihrem Selbstwert fernhalten.
Ja, genau. Das habe ich auch das Gefühl. Also es macht sie halt traurig, aber es macht nichts so über das, was sie über sich selber denkt.
Genau, sie
Mit dem.
denkt dann nicht, oh, stimmt, ich bin auch irgendwie super seltsam und komisch und blöd, sondern sie denkt, oh, es ist traurig, dass ich hier irgendwie keine Freunde habe, aber bin
Ja.
schon okay.
Ja, es ist traurig, dass niemand mich mag, so wie ich bin. Aber
Ja.
es kommt nicht der Schluss daraus, da sollte ich ändern, wer ich bin.
Genau, nicht der Schluss, ich bin nicht okay, wie ich
Ja.
bin.
Ja.
Was ja sehr häufig auch so der, naja, der Nukleus von vielen verschiedenen psychischen Störungen oder Problemen dann darstellt, dieses Ich bin nicht okay, wie ich bin.
Ja, und auch leider auch die Konsequenz von so Hänseleien, die in der Jugend
Ja.
stattfinden.
Genau, also so ihre Andersartigkeit ist eher so durch Kreativität, Individualität und auch so ein bisschen der Kontext der magischen Welt so gezeichnet. Und ich habe jetzt da auch keine Diagnose, keine Rechtfertigung für eine schizotype Persönlichkeitsakzentuierung gesehen. Genau, das erstmal zur Schizotypen, Persönlichkeitsstörung bzw. Akzentuierung.
Ja, also nochmal zum Thema dann weg vom Schizotypen, zum Thema Neurodivergenz, ADHS ohne Hyperaktivität und Autismus-Spektrum-Störung, genau.
Genau. Wir beziehen uns jetzt auf Diagnosen, die es so im ICD-10 gibt. Es gibt inzwischen auch schon ICD-11, aber in der Praxis wird meist noch mit ICD-10 gearbeitet und deswegen machen wir das jetzt auch. Im ICD-11 gibt es ein paar Veränderungen, aber das ist einfach ein Klassifikationssystem, wo man ja verschiedenste Kategorien für die verschiedensten psychischen Störungen und Auffälligkeiten entwickelt hat, forschungsbasiert und dann Diagnosekriterien für diese verschiedenen Bereiche entwickelt hat.
Nicht nur für Psyche, oder? Also das ICD, die F-Diagnosen, die genau. psychischen Diagnosen, aber alles genau. andere sind auch alle anderen Erkrankungen.
Sozusagen. Das ist korrekt. Ja. Ich war jetzt nur bei den F-Diagnosen, das geht die Buchstaben, also das Alphabet entlang. Und bei den F-Diagnosen, da sind wir nur in Bezug auf psychische Störungen unterwegs. Ganz genau. Und das Erste, was wir uns dann ja bei ihr anschauen könnten, wäre das Asperger-Syndrom.
Hm, wobei man die Asperger nicht mehr sagen soll. Zu Recht, weil Asperger übrigens da Nazi war und Kinder vergast hat. Kinder vergasen hat lassen.
Oh je, das wusste ich nicht.
Ja, ja, der hat ja der hat so ein Krankenhaus damals gegründet, auch um Kinder zu untersuchen eben. Ja. Ne? Und hat dann aber autonom entschieden, welche quasi zu gestört sind. Und die durften dann an das Vergasungskomitee weitergeleitet werden. Und die anderen, die hat er dann untersucht und behandelt. Das heißt, der war...
Du lieber Himmel.
Ja, das ist einer der Gründe, warum man zu Recht ihm auch das nicht mehr verwenden möchte, Asperger-Autismus zu sagen.
Ja, das gibt es ja dann auch im ICD-11 dann nicht mehr. Also im ICD-10 ist es so, dass das unter die Entwicklungsstörung fällt. Und dann gibt es den frühkindlichen Autismus und das Asperger-Syndrom. Und im ICD-11 gibt es dann die Autismus-Spektrum-Störung, wo man dann eher von der Intensität der Symptomatik ausgeht. Also es gibt dann eher eine leichte Symptomatik oder eine schwere Symptomatik und man das dann nicht darüber hinaus dann noch differenziert, also was diese anderen Begriffe angeht.
Genau.
Ja gut, das man lernt nie aus. Okay, dann ist ja schön, dass das umbenannt wurde oder auch einfach das ganze Konzept nochmal überarbeitet wurde. Wenn sich das auf diesen Menschen dann basiert hat, ist das durchaus angemessen, dass man dann nochmal Veränderungen herbeigebracht hat.
Und wenn wir uns jetzt die diagnostischen Kriterien für Autismus, also für einen Asperger-Autismus oder für diesen Autismus anschaut, dann ist da vorwiegend eben, dass es kein kognitives Defizit gibt und dass es aber dafür schon in Defizite gibt in der sozialen Interaktion und irgendwie ein ungewöhnliches Interesse oder Interessenbereich, was auch mit Stereotypen, Verhaltensmustern oder Aktivitäten einhergehen kann. Vorhanden. Das sind ja die Hauptkriterien. Was denkst du?
Vielleicht sollten wir erstmal nochmal kurz erklären, was Stereotype, Verhaltensweisen so sind. Weil ich glaube, das ist jetzt kein Begriff, den man im Umgangssprachlichen häufig benutzt. Also Stereotype sind gleichartige, wiederkehrende Muster. Also zum Beispiel immer wiederkehrende Bewegungen, die ein Kind oder ein Mensch ausführt. Und für Außenstehende wirken diese stereotypen Verhaltensweisen häufig sinnlos, also dass man nicht so richtig versteht, warum macht dieser Mensch diese Verhaltensweisen, diese Abfolgen von Bewegungen zum Beispiel. Das kann zum Beispiel ein ständiges Hin- und Herwippen sein oder eine bestimmte Grimasse, die da geschnitten wird oder eine andere Bewegung oder Handlung einer Person, die für andere Personen dann nicht, also oft nicht nachvollziehbar sind oder auch nicht so richtig logisch einzusortieren. Und bei Luna würde ich das jetzt nicht sehen.
Genau, aber es ist ja nicht nur stereotype Verhaltensweisen, sondern auch zum Beispiel ein intensives und ungewöhnliches Interesse. Und das hat sie ja in gewisser Hinsicht schon mit diesem Klitterer und den Themen, die das beinhaltet.
Aber ich finde es jetzt nicht pathologisch auffällig. Sie hat ja auch einfach dann Interesse dran, was sie ja dann ja auch, wie ich erzählt habe, später zu ihrem Beruf gemacht hat. Also das ist ja schon, ich würde das ein bisschen überpathologisierend empfinden, wenn wir das jetzt irgendwie als Symptom betrachten, dass sie da einfach Interesse dran hat.
Ja, ich bin da auch mit dir, aber man könnte schon sagen, es ist ein ungewöhnliches Interesse in gewisser Hinsicht da.
Ja.
Wobei sie jetzt natürlich keine sehr ungewöhnlichen Verhaltensweisen in Bezug auf ihr Interesse hat.
Genau, so. Und ich finde, sie sind nicht ungewöhnlich genug, um sie irgendwie auf einer krankheitswertigen Ebene zu betrachten.
Aber Ungewöhnlichkeit ist ja nicht das einzige Kriterium, sondern auch die Intensität, mit der sie sich damit befassen. Und das wäre ihr ja auch nicht so sehr gegeben.
Genau, also beides nicht.
Überbeschäftigung damit, das ist ja eigentlich auch nicht gegeben.
Denke ich auch nicht.
Bei Sheldon mit den Zügen ist zum Beispiel, bei Big Bang Theory.
Ja.
Genau, und die Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, das haben wir ja schon besprochen, dass das nicht so ganz klar ist, finde ich. Also ein bisschen Kompetenzdefizit gibt es da vielleicht schon.
Ja.
Aber ja, also auf dem Spektrum würde ich sagen, vielleicht eine 10%. Und warum ich mir das auch vorstellen kann, ist, wenn ich mir ausmale, Luna wäre meine Patientin, dann, das, was du vorhin gesagt hast, dass sie so ein bisschen zu viel Blickkontakt hält. Und ich kann mir vorstellen, dass sie mir so ein bisschen so das, also dass sie mir das suggeriert, dass da ein bisschen was off ist. Und das ist schon im Klinischen oft ein Hinweis auf was, was in die Richtung Autismus-Spektrum-Störung geht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, so habe ich das auch häufig, dass das im klinischen Eindruck, also in der therapeutischen Praxis, wenn man mit Menschen arbeitet, wenn man so ein gewisses, mal mehr, mal weniger intensives Gefühl von, hä, was denn hier los hat,
ja,
dass das dann häufig auch so ein Hinweis sein kann, dass hier gegebenenfalls auch was Autistisches mit eine Rolle ja spielt.
Oder dass man öfters auch den Impuls hat zu fragen, warum sagen Sie das jetzt zum Beispiel oder so, oder was meinen Sie damit oder so, ne? Und das würde ich bei Luna, wenn die meine Patientin wäre, glaube ich, hätte ich öfter diesen Impuls auch nachzufragen, wie kommen Sie jetzt vielleicht da drauf oder sowas in der Art.
Ja, dass man auch das Gefühl hat, nicht so richtig nachvollziehen zu können, wie da vielleicht gewisse Gedankenschritte gegangen wurden oder auch halt gewisse Verhaltensweisen einfach ein bisschen skurril findet.
Ja.
Und das nicht erwartet und denkt so, huch, was denn jetzt passiert? Wieso hat sie das denn jetzt gemacht?
Ja, und gemacht oder gesagt.
Genau. Und ja, dass das etwas ist, woran man dann auch manchmal, naja, dann nochmal ein bisschen mehr den Hinweis hat, in diese Richtung auch zu schauen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen Tag mit einem Behandlungstag und dann wäre Luna meine letzte Patientin, dann könnte ich mir vorstellen, dass die mir sagt, im Rausgehen, übrigens, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber sie haben ein großes Loch am Po in der Hose.
Und das ja, so ganz nonchalant.
Ja, genau. Und das wäre bestimmt
ganz emotionslos.
Ja. Und mir war das dann total peinlich. Ja.
Ja, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, ja. Ja. Was ja auch irgendwie, ich meine, es ist ja gut, wenn das jemand sagt, aber es ist auch ein bisschen irritierend.
Ja, genau.
Und auch ein bisschen blöd, wenn es ganz am Ende des Abends, des Tages dann kommt.
Was ist denn so sonst so dein Gefühl, wenn das deine Patientin wäre? Wie würdest du dir gehen als Behandlerin?
Also
im Erstgespräch, sagen wir erstmal im Erstkontakt.
Ich glaube, da würde, wenn ich mir das vorstelle, schon wahrscheinlich so dieses Befremdliche sehr im Vordergrund stehen, sodass ich erstmal das Gefühl hätte, oh, die ist jetzt irgendwie nicht so leicht, also ihr ist nicht so leicht zu folgen. Oder dass ich irgendwie denke, so, das ist irgendwie sehr ungewöhnlich, wie sie sich hier gibt. Oder auch so, dass sie, ich stelle mir dann auch vor, dass sie von sehr belastenden Dingen auf eine sehr luftige, verträumte Art erzählt, dass ich denke, dass ich auch vielleicht mal irgendwie ein bisschen nachhaken würde, so sie erzählen das jetzt so sachlich, das sind ja eigentlich ziemlich, naja, durchaus Dinge, die einen sehr belasten können, haben sie auch da Gefühle zu, also dass ich da auch irgendwie vielleicht erstmal das Bedürfnis hätte, ein bisschen besser zu verstehen, was sind denn eigentlich die Gefühle bei ihr, weil ich das, glaube ich, nicht so einfach einzuschätzen finde, gerade in einem Erstgespräch, bei so einem Charakter wie Luna.
Wobei ich mir auch ausmalen könnte, dass die gleich weint. Relativ zügig. Ich glaube, es gibt sowohl dieses Luftige, also so ein bisschen manchmal nicht so vorhersehbar, ne? Sowohl könnte sie sehr luftig sein, als auch könnte ich mir vorstellen, dass sie Tränen in den Augen hat. Ja, ihre Glubschaugen voller Tränen.
So gemein. Ja, aber weint sie irgendwann mal im Buch?
Nee, aber weint irgendwer irgendwann mal im Buch?
Ja, Hermine weint ständig.
Ja, gut, Hermine. Okay.
Harry drückt sich natürlich in Anführungsstrichen heldenhaft die Tränen weg. Und ansonsten doch, also als Dumbledore weint, als Dumbledore stirbt, weinen alle.
Ja, aber Luna doch auch, oder?
Ja, aber das ist ja wohl, also dann, also ich sehe sie nicht weint, muss ich sagen.
Ja.
Aber keine Ahnung.
Ich denke, im Vergleich zu Hermine fände ich das Erstgespräch aber relativ, es würde mich, glaube ich, wie soll ich sagen, fordern. Aber auf eine angenehme Art und Weise. Während bei Hermine würde ich ja gleich, also haben wir ja besprochen, dass das vielleicht ein bisschen Stress auslöst, sehe ich bei Luna eher dieses, dass dadurch, dass die so wenig feindselig ist, glaube ich, ist es nicht schwer, mit ihr Therapie zu machen.
Nee.
Und auch nicht schwer, mit ihr in Kontakt zu sein.
Ich glaube auch, es ist nicht schwer, sie jetzt erstmal sympathisch zu finden. Ich glaube, es ist schwer, mit ihr wirklich in einen ehrlichen Kontakt zu kommen, in eine Verbindung zu kommen. Ich glaube, eine Therapiebeziehung zu ihr aufzubauen, ist nicht leicht.
Denkst du? Weil die baut ja auch schnell freundschaftliche Beziehungen auf und auch auf einer tiefen emotionalen Ebene.
Aber die wirken ja schon lange auch immer noch so ein bisschen ungelenk miteinander und irgendwie auch, die sind immer noch mal irgendwie so, fühlen sich befremdlich und so, und ich glaube schon, dass das ein Hindernis in der Beziehungsgestaltung ist.
Glaube ich gar nicht so sehr, weil ich glaube, dass Therapie genau der Raum dafür wäre, ne?
Naja, das auf jeden Fall, aber ich...
Aber deswegen würde es, glaube ich, bei mir auch nicht so auslösen, weil das, was sonst, wenn das meine Freundin wäre, dann würde ich, glaube ich, so empfinden, aber wenn das meine Patientin wäre, dann hätte ich, glaube ich, das nicht so im Fokus, ne? Weil sie muss ja keine... Also sie muss ja nicht auf diese Art und Weise eine Beziehung zu mir aufbauen.
Ja, also ich finde, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das auf so eine, also auf eine ganz wertschätzende Art und Weise auch irgendwie amüsant wäre mit ihr.
Ja,
so einfach
auch.
Interessant und spannend. Aber ich glaube, so auf so mit ihren wirklich diesen vielleicht auch Einsamkeits- und Traurigkeitsgefühlen sich zu verbinden und dass sie die auch wirklich zeigt einem gegenüber, dass die da sein dürfen, ich glaube, das ist nicht so leicht.
Habe ich, glaube ich, ein anderes Bild vielleicht als
ja.
du. Ja, aber ich habe oft so zu meinen autistischen PatientInnen starke Sympathien, würde ich sagen, und auch starkes Mitgefühl, weil die einfach oft viel Leid erlebt haben. Ne? Aber
ja.
Ich finde es auch zwischenmenschlich nicht so schwierig, mit denen zu bonden, trotz anfänglicher Irritation vielleicht manchmal.
Okay, und im Rahmen der Neurodivergenz hatten wir ja auch davon geredet, dass da auch ADHS oder ADS-Symptomatiken eine Rolle spielen könnten bei Luna. Also ADS ist jetzt keine offizielle Diagnose, aber das benennt man häufig, wenn die Hyperaktivität, wofür das H steht, nicht wirklich ein Symptom ist, aber trotzdem, naja, Aspekte dieses Störungsbereichs eine Rolle spielen. Und wir würden da jetzt einfach mal ganz kurz die Hauptsymptome durchgehen. Das sind 3. Einmal Unaufmerksamkeit, einmal Überaktivität und Impulsivität. Was ist da so dein Eindruck, was Luna angeht? Dass das jetzt, also offiziell muss das dann vor dem 7. Lebensjahr begonnen haben, damit man diese Diagnose dann bekommt. Das können wir natürlich nicht wissen. Wir kennen sie erst, seitdem sie
11, 12, 13, 14, 15, 16 ist. 16.
Ich hätte jetzt 15, ja genau, 16, okay. Genau, also Unaufmerksamkeit, was sagst du dazu?
Na, unaufmerksam ist sie. Aber von allen 3 Kriterien ist das auch das Einzige, wo ich sagen würde, das erfüllt sie. Da müsste man noch mal im Einzelnen vielleicht schauen. Aber jetzt so ad hoc würde ich sagen, ist sie ja weder besonders impulsiv in ihren Verhaltensweisen, noch
eher das Gegenteil, ne? Ich finde, sie ist eher so ein bisschen verlangsamt, was manche Sachen angeht.
Ja. Ja.
Also sehr bedacht auch.
Sehr bedacht, ja, das stimmt.
Ja.
Und auch nicht besonders überaktiv ist sie ja auch jetzt nicht, auch motorisch nicht.
Sie zappelt nicht oder.
Auch da eher das Gegenteil. Ist ja eher ein bisschen zu sehr runterreguliert, ihre Körpersprache.
Sie wirkt eher wie jemand, der ein bisschen so einen runtergefahrenen Kreislauf hat.
Genau.
So niedriger Blutdruck. Ich brauche erstmal so ein bisschen, um in Gang zu kommen.
Insofern, so von allen Diagnosen, die wir heute jetzt so besprochen haben, erfüllt sie ja nichts so richtig. Was ja schön ist. Wir wollen ja auch keine Menschen unnötig pathologisieren.
Ganz genau.
Aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar der Problembereiche, die in bestimmte Diagnosen passen, auch wenn sie das Bild nicht vollumfänglich erfüllt, trotzdem in der Zukunft auch zu Problemen führen können. Jetzt kann natürlich trotzdem sein, dass wenn es doch mal wieder soziale Schwierigkeiten über einen längeren Zeitraum gibt, dass Luna dann vielleicht depressiv wird oder was weiß ich. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass diese Probleme doch noch Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, aber wenn sie dann heiratet, dann vielleicht auch nicht.
Das eher löst sich alle Probleme. Naja, ich denke, es wird ganz viel davon abhängen, wie sie sich ihr soziales Netz aufbaut.
Ja.
Also wenn sie Menschen findet, die sie so mögen und verstehen, wie sie nun mal ist und da vielleicht auch sogar was Tolles drin sehen und das wertschätzen, wie sie
so
ist.
Wie der Rolf.
Genau, wie der Rolf. Aber auch eben wie, also Hermine und Harry, die wissen das ja auch zum Teil dann zu schätzen am Ende. Oder Neville, dass sie einfach ein bisschen anders ist als die anderen dann in vielen Aspekten. Und wenn sie da dann Menschen um sich scharen kann?
Scharen,
und wenn
ja.
Sie da, scharren. Also wenn sie dann viele Menschen um sich hat, die mit denen sie sich gut verbinden kann, wo sie einfach auch weiß, hier muss ich mich nicht verstellen, aber hier kann ich trotzdem auch mich immer wieder auch verbinden mit denen und im Austausch sein, denke ich, dann ist da ganz wenig Gefahr für irgendeine Pathologisierung oder dass sie tatsächlich eine psychische Störung entwickelt.
Ja.
Weil ich finde, sie hat ganz, ganz viele Ressourcen und ich finde wirklich, sie wirkt auch ziemlich resilient.
Ja.
Also sie hat ja auch schon einiges erlebt. Ich meine, sie wurde irgendwie als Geisel genommen darüber habe ich gar nicht erzählt.
Ja, stimmt. Stimmt.
Über
im
Wochen,
Keller eingesperrt.
Wochen oder vielleicht sogar Monate.
Und ist dann noch gut drauf, als die anderen dazu kommen, ne?
Ist dann immer noch gelassen und muntert die anderen auf und hat sogar irgendwie so einen stoffeligen Ollivander für sich gewinnen können. Und also ich finde, sie hat ganz, ganz viele Ressourcen.
Ja, Und auch ganz viel Liebenswürdigkeit.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass sie auch ein bisschen aufpassen muss mit ihrer Lebensgestaltung. Also so, dass sie irgendwie, wenn sie so sehr verträumt ist,
ja.
Der Haushalt mit ihrem Vater ist auch ein bisschen chaotisch. Wäre es vielleicht ganz gut, wenn sie einen Partner hätte, der nicht auch ebenso chaotisch ist. Auch gerade, wenn die jetzt Kinder haben, stelle ich mir vor, dass das vielleicht doch manchmal ein bisschen im Chaos versinken könnte.
Ja.
Und dass sie auch bei ihrer Berufswahl, also dass sie auch bei der spezifischen Berufswahl jetzt unabhängig von der großen Berufsbezeichnung darauf achten muss, dass sie einen Job findet, der auch gut zu ihren Kompetenzen passt und sie nicht überfordert.
Ja.
Weil sie ja schon teilweise einfach nicht so arbeitet vielleicht, wie andere Menschen arbeiten.
Ja. Und das ist ja auch gerade, wenn es tatsächlich etwas in die ADS, also in die Aufmerksamkeitsdefizit-Richtung gehen sollte, dann ist da ja auch besonders wichtig, dass sie sich begeistert für das, was sie tut. Weil dann ja auch durchaus auch Konzentrationsfähigkeit und Fokus auch vorhanden sein kann. Das ist ja meistens dann bei Aufgaben, Verpflichtungen, die, naja, einfach das sind, nämlich Verpflichtungen, auf die man nicht so richtig Bock hat. Da ist es ja häufig, sich so schwer zu konzentrieren. Wenn die Motivation dahinter sehr hoch ist, dann ist das deutlich einfacher.
Ja, und das hat sie ja.
Genau,
sie hat ja offensichtlich im Job was gefunden da, ne?
Genau, ja. Und ich hätte auch noch so ein bisschen das Risikogebiet, dass sie ja vielleicht schon auch anfällig wäre, vielleicht doch mal wirkliche, gefährliche Verschwörungserzählungen auch wirklich ernst zu nehmen.
Ja.
Also das finde ich schon auch etwas, wo sie auch mal etwas vorsichtiger mit umgehen sollte.
Ja.
Vielleicht ein kleines bisschen weniger Offenheit in der Ebene. In dem Aspekt.
Wobei das ja dann keine psychische Störung ist.
Nee.
Das ist aber auch wieder Konsequenzen nach sich.
Nee, aber vielleicht genau.
Zwischenmenschliche Konflikte etc.
Genau.
etc. die problematisch
sind. Und einfach auch eine kritische Loslösung von der Realität.
Ja.
Weil es gibt ja, es ist ja auch da wieder so ein Spektrum, wo man, es ist ja auch schön, sich auch mal von den bloßen, schnöden Fakten dieser Welt losen zu können, einfach mal zu träumen und kreativ zu sein, auch mal anders zu denken, aber eben in einem gewissen Balance mit auch so einer Verankerung in der Realität. Und ich denke, so an diesem Anker muss sie vielleicht an manchen Stellen dann immer noch mal so ein bisschen arbeiten, könnte ich mir vorstellen.
Das stimmt. Da sind wir wieder dabei. Es wäre gut, wenn sie ein soziales Netz hat, was sie da auch festigt, ne?
Ja.
Und erdet vielleicht auch manchmal.
Ja.
Gut. Danke dir. Danke fürs Heraussuchen der Informationen. Das war
sehr
auf jeden
gerne
Fall.
Habe
ich was dazugelernt.
Mhm.
Und ich hoffe, ihr auch. Und dann wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.